Diese Spiele sind nicht unbedingt eine Quelle für so, wie es wirklich gewesen ist, sondern, und das macht das vielleicht sogar noch spannender, sie sind eine Quelle dafür, welche Vorstellung in der Gesellschaft über Kirchengeschichte oder aber auch im Religion vorherrscht. Und ich glaube, dieser Zugang, auch aus didaktischer Perspektive, sollte man tunlichst nicht ungenutzt lassen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wo Mönche Bier brauen und Nonnen Zombies bekämpfen. Der Theologe Lukas Boch über Kirchengeschichte und Brettspiele. Herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Es ist Sommer. Viele können jetzt entspannte Urlaubswochen verbringen. Die großen Schulferien sind für viele angebrochen und insgesamt geht's im Land etwas gemächlicher zu. Wir haben hier im Podcast für euch mal wieder unser insgesamt rund 350 Folgen starkes Archiv durchstöbert und präsentieren euch im Juli und August ein paar echte Highlights aus diesem Fundus, damit ihr auch im Sommer spannende Perspektiven zu Gesellschaft, Kultur und Religion bekommt, auch wenn die nächste nagelneue Folge bei uns erst wieder im September erscheint. Ich verspreche euch hiermit, es lohnt sich sehr, hier im Sommer bei uns zu bleiben und ein paar echte Schätze wieder zu entdecken oder neu zu entdecken. Für den Beginn unserer Sommer-Best-Offs haben wir eine Folge rund um ein Thema ausgewählt, für das an langen Sommerabenden auf der Terrasse oder dem Balkon oder auf einer langen Bahnfahrt ans Meer oder in die Berge endlich einmal die nötige Zeit sein dürfte. Mit Brettspielen kann man die einen jagen, manch anderen aber ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Verbindet doch nichts viele Familien- oder Freundeskreise stärker, als zusammen um ein Brett zu sitzen, dessen Würfel für eine halbe Stunde die Welt bedeuten. Ein vielleicht überraschendes Thema, das auch im Brettspielkosmos immer wieder aufscheint, ist dabei die Religion. Anfang 2024 hat Herder-Korrespondenzredakteurin Annika Schmitz deshalb mit dem Theologen Lukas Boch bei uns im Podcast darüber gesprochen, warum sich in Spielen erstaunlich oft Motive finden, die sich kreativ mit der Kirchengeschichte auseinandersetzen. Egal ob trinkfeste Mönche, geheimnisvolle Klöster oder Nonnen, die Zombies bekämpfen. Das Gespräch darüber, weshalb in der Auseinandersetzung mit Brettspielen ungenutztes Potenzial für die Theologie liegt, warum Brettspiele viele Menschen so faszinieren und wie historisch genau oder ungenau die Darstellungen auf dem Spielbrett sind, die ist auch rund zwei Jahre später immer noch hochspannend. Lukas Boch war, als der Podcast entstand, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik an der Uni in Münster und promoviert über die Inszenierung des Mittelalters im modernen Brettspiel als Teil populärer Kirchengeschichtskulturen. Inzwischen ist er als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Europäischen Hanse-Museum in Lübeck für die Ausstellung Games machen Mittelalter zuständig, die am 9. Oktober 2026 eröffnet. Ein Teil des Lübecker Burgklosters verwandelt sich dann in eine Ausstellung, die eine begehbare mittelalterliche Gaming-Welt ist, die nicht betrachtet, sondern gespielt wird. Mit Let's Play Mittelalter wird das Spiel selbst zum zentralen Vermittlungsprinzip. Die Ausstellung zeigt nicht nur, wie Games Geschichte erzählen, sie lässt Geschichte als Spiel erfahrbar werden. Lukas ist außerdem Gründungsmitglied des Projekts Board Game Historian, Mitglied des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und mitverantwortlich für die Website Mittelalter Digital. Kirchengeschichte und Brettspiele. Jetzt im Best of mit Herz und Haltung.
Herr Boch, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ganz herzlich willkommen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Boch, wir versuchen hier im Podcast immer wieder auch so Brücken zu schlagen zu Themen, deren Bezug vielleicht sich auf den ersten Blick hinsichtlich Kirche und Theologie gar nicht immer so sofort erschließt. Und ich persönlich finde alles super spannend, was sich im Bereich Populärkultur bewegt.
Da sind wir schon zwei, sehr gut.
Ja, das ist ja wunderbar. Bietet sich an, dass wir heute miteinander sprechen.
Das ist
genau, was für ein Zufall. Und also wenn ich drüber nachdenke, ich denke vor allem an Serien, an Filme, an Bücher, Musik, also all die Dinge, die ich auch sehr viel konsumiere in unterschiedlichsten Formen. Jetzt sagen Sie aber, es gibt da ja sogar noch ein weiteres Phänomen, was man gar nicht unbedingt auf den Blick oder im Blickfeld hat. Und was wir uns wissenschaftlich viel zu wenig angucken, nämlich das moderne Brettspiel. Befinden wir uns gerade in einer Renaissance des Brettspiels?
Ja, Eine gute Frage. Das ist mal ein bisschen schwer, natürlich genau auf Zahlen zu bringen. Aber ganz allgemein kann man schon festhalten, dass das, was wir als modernes Brettspiel bezeichnen, also nicht unbedingt Mensch ärgere dich nicht, oder so etwas Mühle, das heißt eher so klassische Katan, dass sie in den letzten Jahren einen massiven Aufschwung erhalten haben. Und ich finde, das kann man mal nicht sehr schön an der Brettspielnation Deutschland auch zeigen. Wir haben hier.
Sind wir die?
Ja. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Nein. Aber wir haben hier mit Institutionen wie dem Spiel des Jahrespreis, der über die Landesgrenze hinaus ein Garant für gute Spiele ist, eine Institution zum Beispiel. Dann gibt es die Spiel in Essen. Das ist die weltweit größte Messe für analoge Spiele. Jährlich besuchen dort aktuell 193.000 BesucherInnen, waren es letztes Jahr allein, aus der ganzen Welt.
193.000,
genau. Essen, um die Neuerscheinungen sich anzuschauen. Dafür gibt es letztes allein dieses Jahr 1.500. Das heißt, wir haben eine große Menge, Masse an Spielen, jedes erscheint und immer mehr Leute, die das Ganze auch spielen. Und auch der Umsatz ist mit 780 Millionen Euro nicht zu verachten. Das ist nicht vergleichbar mit digitalen Spielen, aber durchaus etwas, was nicht unter dem Teppich zu kehren ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir von einer Renaissance leben. Es gab niemals mehr unterschiedliche Spielmechaniken, mehr unterschiedliche Spielthemen.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht in der Größenordnung vermutet.
Und, ja.
Und jetzt sind Sie ja Theologe. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für historische Theologie an der Universität Münster. Und haben ein ganz spannendes Promotionsthema. Sie promovieren nämlich über die, jetzt muss ich es richtig sagen, die Inszenierung des Mittelalters im modernen Brettspiel als Teil populärer Kirchengeschichtskulturen. Brettspiel und Kirchengeschichte, das liegt für mich auf den ersten Blick überhaupt nicht so ganz nah beieinander. Wie sind Sie auf diesen Schwerpunkt gekommen und was machen Sie da?
Da muss man vielleicht einmal kurz ausholen und erklären, was wir eigentlich am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik so machen.
Sehr gerne.
Das ist nämlich vielleicht nicht ganz offensichtlich. Einer der Schwerpunkte dabei ist, dass wir versuchen herauszufinden, wie eigentlich Kirchengeschichte in der Gegenwart noch eine Relevanz hat. Also wie begegnen eigentlich Menschen in einer wohlgemerkt säkularisierten Gesellschaft Phänomene der Kirchengeschichte? Und das kann man über Kulturerbeprojekte machen, wie zum Beispiel in der Domus Sancti, aber eben auch über so etwas wie Populärkultur. Das ist für uns nämlich ganz spannend. Also man muss uns sich einfach vorstellen, immer weniger Menschen gehen in Kirchen, sind in Gemeinden aktiv. Das bedeutet aber nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass religiöse Motive generell aus der Kultur verschwinden, sondern sie verlagert sich nur. Und deswegen war es jetzt mein Ansatz, mal zu untersuchen, weil ich Brettspiele sehr spannend finde, wie denn eigentlich in diesen Mittelalter-Brettspielen, also Brettspielen, die das Mittelalter thematisieren, dort eigentlich Religion und Kirchengeschichte ihren Platz hat. Und hier vielleicht noch besonders, also nicht nur, was für Personen oder was für Gebäude, Kirchen, Klöster, was auch immer begegnen uns da, sondern auch, was genau tun diese Personen oder Gebäude innerhalb des Spielsystems. Das ist nämlich das, was Brettspiele so interessant macht. Genau wie digitale Spiele, wir rezitieren nicht nur eine Geschichte, sondern wir werden aktiv innerhalb eines Systems.
Ihr könnt das quasi mitgestalten.
Genau, wir können es mitgestalten und vor allem auch gegeneinander uns durchsetzen. Also wir wollen das Spiel gewinnen und wenn dabei die Kirche uns 7 Siegespunkte bringt, dann bauen wir die vielleicht gerne und das macht natürlich irgendwie etwas.
Das kann ich nachvollziehen. Sie haben neulich einen Essay für die Herder-Korrespondenz geschrieben und da auch angemerkt, dass die Kirchengeschichte sich bislang zu wenig mit Spielen auseinandergesetzt hat. Dann setzen Sie ja jetzt einen Punkt dagegen. Was würden Sie sagen, entgeht denn der Theologie, wenn sie sich damit nicht beschäftigt?
Ja, also ganz allgemein, ich bin ja Historiker und Theologe, Kirchenhistoriker und komme auch viel aus der Geschichtswissenschaft. Und dort hat sich schon vor vielen Jahren der Begriff der Geschichtskultur bzw. Public History etabliert. Und darunter ist einfach zu verstehen, dass man mittlerweile überzeugt ist, dass unsere Vorstellung von der Vergangenheit eben nicht nur durch wissenschaftliche Diskurse, Universitäten, Schulen etc. geprägt sind, sondern eben auch ganz intensiv von der Populärkultur. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn wir uns als WissenschaftlerInnen nicht mit diesen Darstellungen der Populärkultur noch auseinandersetzen, wir auch nicht die Möglichkeit haben, mit der Bevölkerung im Gespräch zu bleiben. Das heißt, uns entgeht da eine ganz große Möglichkeit, unsere Expertise wohlmöglich gewinnbringend für die Menschen ins Gespräch zu bringen. Das heißt, das vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, also diese Spiele sind nicht unbedingt eine Quelle für so, wie es wirklich gewesen ist, sondern und das macht das vielleicht sogar noch spannender, es ist eine Quelle dafür, welche Vorstellung in der Gesellschaft über Kirchengeschichte oder aber auch in Religion vorherrscht. Und ich glaube, dieser Zugang, auch aus didaktischer Perspektive, sollte man tunlichst nicht ungenutzt lassen.
Sie haben gerade gesagt, es bildet nicht unbedingt historische Realität ab, sondern vor allem unsere Vorstellungen. Sie haben eine Arbeit geschrieben mit einem ganz lustigen Titel, nämlich Bierbrauende Mönche und Zombies bekämpfende Nonnen. Oder vielleicht ist das gar nicht der Titel, sondern es kommt zumindest drin vor. Finde ich ja eine ganz herrliche Vorstellung. Nonnen, die Zombies bekämpfen. Das Mönche Bierbrauen kann ich mir dann schon eher noch vorstellen. geben Sie uns doch mal ein bisschen Beispiele, wie genau kommen denn Kirchen und ich glaube auch Klöster im Brettspiel vor heutzutage?
Ja, gerne. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Das Ganze ist ein Sammelband, der erschienen ist im Zuge einer Ausstellung, die wir vor 2 Jahren also 2022, auf dem Museum Abtei Wiesbaden gestaltet haben. Und da ging es im Endeffekt darum, zu untersuchen, wie Sie schon angesprochen haben, welche Motive von Klosterkultur finden wir denn eigentlich in Brettspielen? Was machen die da eigentlich? Und welche Anschlussmöglichkeiten ergeben sich dadurch vielleicht auch zur tatsächlichen Vergangenheit? Mhm. Das Ganze ist vielleicht noch wichtig, habe ich nicht allein gemacht, sondern auch zusammen mit Anna-Clara Falke und Sebastian Steinbach und Yvonne Pilkner von der Abtei Wiesbaden. Genau, und in diesem Sammelband haben wir halt ganz unterschiedliche Spielgenres auch untersucht. Die unterscheiden sich natürlich immer, weil Sie können sich das ja vorstellen, in einem digitalen Spiel finden wir unter eine andere Vorstellung von Klosterkultur als in einem Brettspiel. Aber was wir jetzt auf Brettspiele zum Beispiel festhalten können, das ist vielleicht durchaus interessant auch für den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin, ist der Umstand, dass dort Klöster als etwas sehr, sehr Positives dargestellt, wie sie inszeniert werden. Das jetzt in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt zu erwarten wäre. Wenn wir jetzt an Klöster im Mittelalter allgemein denken, kommt einem vielleicht auch häufig so etwas wie Verbrechen ins Spiel, so Name der Rose, das ist aus.
Das wäre jetzt auch das, was ich denken würde, ja.
Genau. Es hat sich auch eine eigene Gattung von Spielen. Aber generell ist es eigentlich was Positives, wenn wir uns mit Klöstern in Brettspielen beschäftigen. Wir konnten innerhalb dieser Ausstellung die 2 große Motivketten aufmachen. Auf der einen Seite Klöster als Wirtschaftsorte. Das heißt, da bauen wir eben eine Klosteranlage zusammen. Das ist für Brettspiele ein sehr passendes Thema, denn in vielen Brettspielen versuchen wir Ressourcen anzusammeln, versuchen wir zu optimieren. Und Klöster, das ist ja auch historisch belegt, waren eben nicht nur Orte des Glaubens, sondern auch später Wirtschaftszentren, allein schon durch die Benediktiner. Und das kann sich hier wirklich sehr schön widerspiegeln. Und das Interessante ist da vor allem, oder was heißt interessant, aber vielleicht zu erwarten, dass Bier einfach immer eine Rolle spielt. Das heißt, wenn Sie ein Kloster errichten, haben Sie doch nicht auch immer die Möglichkeit,
Bier zu brauen. Das finde ich ja herrlich.
Mit unterschiedlichen Fähigkeiten, genau. Was aber natürlich auch ein sehr interessantes Bild weitergibt, nämlich dieser eher gemütliche, bierbraune Mönch, den wir als Archetypen bestimmt bei Bruder Tuck sehen können. Das ist etwas, was wir sehr häufig in diesen Mittelalter-Brettspielen finden. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass diese Idee des übergewichtigen, verfressenen Mönchs eigentlich früher ein Feindbild war, macht es eigentlich umso spannender, weil dann ist etwas quasi das früher, wenn Luther gesagt hat, die Mönche, die fressen ja quasi nur, die Protestanten das gesagt haben, ist es etwas, was uns heute als moderner Mensch vielleicht viel näher ist. Das ist etwas, mit dem wir uns vielleicht mehr identifizieren können als ein hagerer Kardinal, der was weiß ich für böse Dinge tut.
Das ist interessant, ja.
Das ist auf jeden Fall diese eine Möglichkeit. Und die andere Gruppe ist jetzt natürlich der Name der Rose. Da werden Klöster als geheimnisvolle Orte inszeniert, in denen wir Bibliotheken finden, wo ja unterschiedliche geheimnisvolle Bücher sind. Wir müssen Verbrechen aufklären. Das ist nochmal so ein eigener Punkt, was aber auch wieder irgendwie Sinn ergibt. Auch schon früher im Mittelalter waren Klöster einfach durch ihre hohen Klostermauern, durch die spezifischen Regeln abgestirmte Systeme, die sich eben wunderbar auch in ein Brettspielsystem übertragen lassen. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz spannend, jetzt so als Einblick in meine Arbeit, wenn ich mich als Historiker mit Brettspielen auseinandersetze, muss einfach immer klar sein, dass es niemals die Realität widerspiegelt. Das haben wir schon gelernt.
Ja.
Aber die Authentizität eine ganz große Rolle spielt. Also, dass die Spielenden direkt erkennen, hey, hier geht's irgendwie um Kloster. Das ist mit dem, was ich über Klöster weiß, anschlussfähig. Und deswegen finden wir dann eben auch sowas wie der Name der Rose, weil das im kulturellen Gedächtnis einfach sehr stark verankert ist und so für die Spielenden einen Zugang liefert.
Das ist spannend, dass Sie das jetzt so sagen, weil ich habe mich gerade gefragt, wie historisch genau denn diese Darstellungen sind. Also ich meine, Sie haben ja Sie haben das im Grunde schon gesagt, das sind jetzt keine historischen Quellen, aber sie spielen mit Authentizität. Also ja. mit welchen, wie machen die Macher der Spiele das? Mit welchen Quellen arbeiten die und wie prägen die denn dann letztlich damit auch unseren Blick auf Kirchengeschichte?
Ja, also Authentizität ist wirklich ein Schlüsselbegriff, den wir im Kontext der Game Studies nochmal ein bisschen anders verstehen müssen, glaube ich, als es vielleicht otto-normal-mäßig gesehen wird. Also Authentizität verbinden wir häufig mit etwas wie Wahrhaftigkeit. Aber Authentizität ist vor allem eine Zuschreibung. Das heißt, ob ich etwas als authentisch wahrnehme, hängt ganz stark von meiner Vorbildung ab. Und das nutzen natürlich auch wiederum die SpielautorInnen. Das heißt, mit den Strategien oder mit den Medienspezifika eines Brettspiels, das bedeutet, neben den Figuren und den Illustrationen, vor allem auch den Regeln, muss irgendwie versucht werden, eine kohärente Spielwelt zu erschaffen. Das heißt, dass sie eine Immersionserfahrung machen. Das ist im Endeffekt das Ziel, was man erreichen möchte. Und dafür greifen die Spielemacher eben vor allem auf populäre Bilder zurück. Das auf der einen Seite. Aber natürlich wollen sie auch versuchen, so etwas wie ja historische Triftigkeit zu generieren. Und dazu nutzen sie zum Beispiel mittelalterlich anmutende Illustrationen, also Stile. Das finden wir bei dem Brettspiel Orléans zum Beispiel sehr, sehr deutlich. Da ist das Cover quasi eine 1:1 Kopie einer mittelalterlichen Illumination. Das heißt, wir arbeiten hier mit verschiedenen Authentifizierungsstrategien, so könnte man es nennen, die sich aber eben von dem eines wissenschaftlichen, einer wissenschaftlichen Arbeit logischerweise unterscheiden.
Und geht es in diesen Spielen vermehrt so um die Atmosphäre von damals, also das Bierbrauen zum Beispiel, was haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Oder gibt es auch Spiele, da, wo man sagt, da geht es auch tatsächlich um dezidiert, ich sag mal, religiöse Fragen?
Das ist eine gute Frage.
Das freut mich, ja.
weil es auch ganz einfach zu beantworten ist. Ja. Also man muss einfach sagen, dass Brettspiele natürlich ein Thema immer sehr runterbrechen müssen. Einfach auf der Grundlage, so ein Spiel sollte eigentlich in maximal 1,5 Stunden gespielt sein. Das heißt, wir müssen zwangsweise mit Stereotypen arbeiten. Aber ich glaube, in meiner Forschung, auch in meiner Arbeit herauszustellen zu können, dass dadurch durchaus auch theologische Fragestellungen beantwortet werden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel Spiele, in denen Glaube eine Ressource darstellt. Das heißt, Sie können Glaube als Ressource sammeln, neben Holz, Gold, was auch immer.
Kann ich Glaube sammeln?
Genau, können Sie Glauben sagen.
Das ist ja großartig.
Genau. Und Glaube, eine sehr abstrakte Form von Glaube quasi, lässt sich dann wiederum einsetzen, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Ein anderes Beispiel wären Reliquien. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Reliquien sind total abgefahren. Also für die heutige Welt zu verstehen, warum zum Teufel sammelt man Knochen verstorbener, sehr alter verstorbener Menschen, das ist schwierig nachzuvollziehen. Die mittelalterliche Glaubenspraxis ist ganz eindeutig so. Die Heiligen sind im Himmel, deswegen haben sie eine besondere Verbindung bereits zu Gott und bringen, diese Reliquien können Wunder wirken. Und das nutzen jetzt die Spieldesigner in ihren Spielen. Es gibt Spiele, in denen sie Reliquien erhalten können und diese Reliquien können sie nun nutzen, um beispielsweise Würfelwürfe zu wiederholen. Das heißt, im Endeffekt ist das eine Form von Magie, könnte man sagen, die hier angewendet wird. Und das Interessante ist jetzt, dass aber Reliquien aufgrund der Verbindung zum Mittelalter als authentisch gelten. Also wären zum Beispiel so etwas wie, wenn Sie jetzt einen Zauberer da hinsetzen und er würde Ihren Würfelwurf wiederholen lassen, dann würde das die Immersion brechen für viele Leute, weil Zauberer, das ist eben nicht historisch. Reliquien, das passt. Das war ja damals irgendwie so, das passt. Und ich finde, dadurch können sich sehr spannende Zugangswege ergeben. Noch ganz kurz bei Reliquien, es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, Dark Ages heißt das. Da können Sie Reliquien nur dann spielen, wenn Sie eine Kirche bauen. Also sie bauen eine Kirche und haben dann die Möglichkeit, die Reliquienkarte zu spielen. Auch das ist natürlich ganz spannend, wenn man sich überlegt, dass natürlich für die Mission früher sehr wichtig war, dass sie auch Reliquien von Heiligen mitgenommen haben, um auch ja das Ganze zu festigen.
Das ist ja eigentlich historisch sehr fast schon sehr konkret, ne? Also
es ist eine wirklich für und das ist eben das, was es interessant macht, wenn sie quasi Spiele finden, wo historische Komplexe in das System übersetzt werden können. Das ist das, was interessant ist. Wenn wir Spiele als Abbild von Wirklichkeit verstehen, wird es interessant. Und auf der anderen Seite, es gibt Leute, die sagen, Spiele sind abgetrennt von der Wirklichkeit. Das ist natürlich zum gewissen Teil richtig. Wenn sie jemanden umbringen in einem Spiel, bringen sie nicht automatisch jemanden im echten Leben um. Das ist klar. Aber trotzdem können sie die Spielwelt nur dann verstehen, wenn die Spielwelt sich an dem orientiert, was sie auch kennen. Deswegen ist diese ganz starre Trennung gar nicht so einfach durchzusetzen.
Ja, und spannend, dass es dann trotzdem noch funktioniert, obwohl ja so viele Menschen da gar nicht mehr direkt den Zugang zu haben.
Das macht es ja so interessant. Das heißt, wir haben hier Motive, die irgendwie in einem kulturellen Gedächtnis, ein sehr schwammiger Begriff, ich mag da eigentlich nicht so gerne, aber vorherrschen sind und witzigerweise durch diese Spiele tradiert werden. Das heißt, Spiele sind jetzt schon Quellen, aber sie werden später noch viel mehr zu ganz klassischen historischen Quellen. Und wenn wir bei dem Beispiel Name der Rose bleiben, ne, es gibt in diesen Spielen, haben wir Abbildungen, die auf Personen daraus verweisen, aus dem Film. Das wird aber nicht nur beschrieben. Das heißt, jetzt erkennen es noch Leute. Aber warten wir mal in 50 Jahren. Unter Umständen braucht es dann auf jeden Fall Historiker, die sich in der Kulturgeschichte auskennen. Und deswegen sind Klöster Wissensspeicher. Also nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch Klösterspiele sind in gewisser Weise Wissensspeicher, die ja Vorstellungen transportieren und uns ganz verschiedene Zugänge ermöglichen.
Sie haben gerade vom Abbild und Wirklichkeit gesprochen. Jetzt ist es ja in der Realität, in der Sie und ich leben, so, dass Klöster eigentlich händeringend überall nach Nachwuchs suchen.
Ja.
Und in Brettspielen scheinen sie, wenn ich sie richtig verstehe, ja so eine Art Hochkonjunktur zu haben.
Es gibt viele. Es gibt erstaunlich viele Brettspiele mit Kloster-Setting, ja.
Genau. Was glauben Sie, woran liegt diese Differenz? Also im realen Leben ist es für uns eher ein Coop oder für viele Menschen ein Ort, mit dem man nicht so direkt in Berührung kommt. Aber es scheint ja doch eine gewisse Faszination davon auszugehen.
Ich glaube, es ist genau der richtige Ausdruck, Faszination. Wenn Sie in einem Brettspiel ein Kloster aufbauen, dann machen Sie das für einen Abend, haben Spaß an Optimierung, haben Spaß, in diese Rolle zu schlüpfen. Aber danach sind Sie auch wieder in Ihrem ganz normalen Leben. Das heißt,
muss ich nicht morgens um 4 aufstehen, um die Laudes zu beten.
Richtig. Es gibt zwar Spiele, wo tatsächlich auch die Spielrunden nach den verschiedenen Gebetszeiten strukturiert sind, aber wie gesagt, Sie müssen auch nicht wirklich aufstehen. Und das ist genau der Punkt. Es ist ein spannendes Setting und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sich nach einer heilen Welt sehnt. Also diese Idee von Klöstern, denen etwas wächst und gedeiht, ist dort einfach sehr stark vertreten. Es muss ja nicht nur auf Spiele gehen, also denken Sie an die Manager, die zu Klosterseminaren, das ist ja ein ganz bekanntes Beispiel immer wieder. Also Klöster als Sehnsuchtsort, so könnte man das schon formulieren, aber eben nur zeitweise. nicht die ganze Zeit. Ich glaube, dann wird's schwierig. Aber was vielleicht an dem Punkt nochmal ganz spannend ist, auch zu erwähnen, also jetzt als Brettspielhistoriker oder als Public Church Historian, wie man mich vielleicht auch bezeichnen könnte, ist es für mich natürlich nicht nur spannend zu untersuchen, was wir in Brettspielen finden, sondern was wir eben auch explizit nicht finden. Das heißt, was wir zum Beispiel in diesen Spielen sehr selten finden, sind Nonnen in dem Vergleich. Also klar, Sie haben gerade die Kämpfe in Nonnen angesprochen, die gibt es immer wieder. Da haben wir auch häufig so eine sexuelle Komponente, die mitspringt. Aber von den ganzen Klosterspielen, die ich für meine Diss jetzt zusammengesammelt habe, analysiert habe, gab es nur ein einziges Spiel, das dezidiert in einem Frauenkloster gespielt hat. Und das ist natürlich schon spannend wieder. Da gibt es natürlich auch Erklärungen für. Brettspielende sind immer noch weitestgehend männlich, vor allem, aber noch viel wichtiger, die Autoren sind weitestgehend männlich. Alles Erklärungsversuche. Aber wie cool wäre das, eine Äbtissin mehr ins Spiel zu integrieren? Total mächtige Frauen des Mittelalters, die historisch akkurat sogar in den heutigen Zeitgeist ja in gewisser Weise mit reinpassen würden. Das sind eben so Punkte, die auffallen. Oder was auch noch zu kurz kommt, aber wenig behandelt wird, ist die ganze karitative Funktion von Klöstern. Also es gibt ein Spiel, was ich gefunden habe, was tatsächlich auch Seelsorge belohnt. Es gibt eine Aktion Seelsorge, wo sie dann Siegespunkte generieren. Aber auf dieser sprachlichen Ebene gibt es das wenig. Oder dass sie sowas wie ein Armenhaus haben. Das gibt es in diesen Klosterwirtschaftsspielen eher selten.
Das heißt, da ist noch Luft nach oben im Grunde.
Ja, da wo wir muss auch bei der Frage werden, was wir Kirchenhistoriker oder HistorikerInnen und auch Theologen vielleicht auch als Beitrag leisten können. Denn ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Spieleautorinnen ganz bewusst diese Felder von Klosterkultur ausschließen. Es geht darum, dass sie das vielleicht gar nicht so präsent haben. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Spieleautoren, ist eigentlich, dass sie total dankbar sind, wenn man sich für ihre Spiele und auch ihr Thema interessiert. Und aktuell entsteht ein Spiel, Campus Galli heißt das, von Steffen Bogen. Selbst Kunsthistoriker, die arbeiten zusammen mit den tatsächlichen Wissenschaftlern, die sich mit der Klosterbibliothek von St. Gallen auseinandersetzen. Das ist ein Spiel, worauf ich mich schon sehr freue, dass auch Ende dieses Jahres erscheint.
Glaube ich Ihnen sofort. Ich
mal
okay.
Ein bisschen Werbung machen. Nee. Und das hat wirklich einen Anspruch quasi, dass sie auf Grundlage des St. Gallener Klosterplans ein Kloster bauen. Gegeneinander, miteinander. Das ist wirklich ganz spannend und ist auch spielmechanisch sehr interessant.
Und wird es eine Reliquie geben?
Ich hoffe es. Da muss ich mit Steffen noch ein bisschen feilschen. Aber es gibt auf jeden Fall ein Armenhaus.
Okay, das ist sehr, sehr gut. Dann bin ich jetzt auch gespannt auf das Spiel. Herr Boch, zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage. Eine sehr persönliche Frage, weil ich komme jetzt selber auch aus einer Brettspielfamilie. muss ich ja, also gebe ich ja zu. Wir haben bei uns die Tradition, meistens am Weihnachtsfest sehr ausgiebig die Siedler von Catan zu spielen. Mit einem Familienpokal, der jedes Jahr weitergereicht wird.
Oh, okay.
So große, sehr große schön. Sache. Ja. Und weil Sie die Siedler eben schon erwähnt haben, dachte ich, muss ich die doch zum Ende nochmal aufbringen. Was ist denn Ihr liebstes Brettspiel und warum? Was sollten wir alle mal spielen?
Ja, das ist eine Frage, die ich logischerweise häufig höre, wäre auch komisch, wenn nicht, die für mich echt schwierig ist. Wir haben mittlerweile zu Hause eine Sammlung von knapp 800 Titeln. Das ist tatsächlich auch forschungsbedingt, so blöd das klingt.
Das ist eine ordentliche Anzahl.
Muss. Und wir werden auch von den Verlagen unterstützt, weil die gut finden, was wir machen. Aber wenn ich ein Spiel empfehlen sollte, was ich immer wieder gerne spiele, ist es wie ich auch Carcassonne. Quasi nach Catan, eine der bekanntesten Spiele, das auch in ein mittelalterliches Setting gekleidet ist. In gewisser Weise oberflächlich. Klar, wir haben Ritter, Nonnen, Bauern, aber es ist einfach sehr schnell erklärt. Sie haben ein Plättchen, legen das Plättchen passend und dann setzen da eine Figur drauf, die dann auf einmal zu einer Person der mittelalterlichen Ständegesellschaft wird. Und auch da gibt es Klöster, die man, also als Einspiel ist Carcassonne einfach immer super schön. Und als wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, kann ich immer wieder Orléans eben empfehlen. Ein Backbuilding-Spiel von 2014 ist nicht Kennerspiel des Jahres geworden, obwohl es verdient hätte, meiner Meinung nach. Nein, aber das lohnt sich wirklich sehr. Ein tolles Spiel, was auch wirklich ganz verschiedene Zugänge zur mittelalterlichen Gesellschaft eröffnet. Und wie gesagt, auch gleich nicht überfrachtet. Also ein wirklich Spiel, was man gut an einem Abend auch spielen kann. Also das sind zwei Beispiele, die ich immer sehr gerne kenne.
Ja, das ist ja wunderbar. Dann würde ich sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie noch nach Spielen gesucht haben, hier haben sie zwei Tipps. Und
sonst können sie
auch Herrn Boff wahrscheinlich noch schreiben, ne?
Ja, oder bei Boardgame Historian vorbeischauen. Also wir haben da einen Instagram-Kanal, wo sie ganz, ganz viele tatsächlich Brettspiele sehen, vorgestellt werden da. Genau. Ansonsten können sie mir auch gerne mal schreiben.
Okay, das ist doch herrlich. Vielleicht konnten wir ja manche Menschen noch zum Spielen animieren. Und ich fand es sehr interessant, was Sie uns gesagt haben. Hat Spaß gemacht. Und
hatte ich ja.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Annika Schmitz von der Herder Korrespondenz im Gespräch mit Lukas Boch. Den Link zur kommenden Ausstellung im Europäischen Hanse-Museum Lübeck, den findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode, ebenso wie den Beitrag, den Lukas Boch Anfang 2024 rund um das Thema publiziert hat. Auch zwei Sammelbände rund um Religion und Brettspiel im Verlag Kohlhammer haben wir für euch dort verlinkt. Und mehr zu Geschichte in analogen Brettspielen findet ihr zudem auf dem Wissenschaftsblog Board Game Historian. Auch diesen Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch gefällt, was wir hier alle 14 Tage für euch machen, dann abonniert uns bitte, um nichts zu verpassen und empfehlt uns gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar bei Spotify, Apple Podcasts oder anderswo. Lasst also gerne 5 Sterne regnen und schenkt uns Good Vibes. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinz. 2024 waren außerdem noch beteiligt Annika Schmitz und Stefan Ort. Tschüss, eine schöne Sommerzeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.